Herzlich willkommen zur 45. Folge Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich einmal die Woche mit verschiedenen ExpertInnen und wir sprechen über ihr jeweiliges Fachgebiet und irgendwie die Schnittstelle zum Thema Technologie. Was machen technische Innovationen mit einem Bereich? Wie verändern sie sich durch die Digitalisierung? Und so weiter und so fort. Diese Woche habe ich mich mit Hannes Richter unterhalten. Der war selbst mal Netzpilot, ist aber schon eine Weile her. Und mittlerweile ist er beim Deutschen Bühnenverein tätig, macht da die Kommunikation und arbeitet für Spect4U. Spect4U ist eine Plattform, da macht er auch die Kommunikation. Das ist eine Plattform, die ja Theaterinhalte, theatralische Inhalte online bereitstellt, on demand. Und so ein bisschen, genau, versucht diese Lücke zu schließen, die natürlich gerade entsteht, dadurch, dass das Theater so in der Form, wie es halt früher war, nicht mehr stattfinden kann momentan. Genau, mit Hannes Richter oder mit Hannes habe ich mich darüber unterhalten, wie sich das Theater jetzt so in den letzten 12 Monaten, könnte man sagen, gewandelt hat, was diese Krise mit der Branche gemacht hat, aber eben halt auch, wie es so in Richtung Digitalisierung aussieht. Wie verändert diese Entwicklung das Theater? Was tut sich? Wird es zugänglicher? Geht das überhaupt? Kann man Theater digital machen? Ja oder nein? Was sind auch die Strömungen? Gerade durch seine Tätigkeit beim Bühnenverein hat er auch so einen ganz guten Überblick über diese Branche. Super spannende Folge. Hat total Spaß gemacht, mich mit Hannes zu unterhalten und ich kann euch diese Folge sehr empfehlen. Also hört sie euch auf jeden Fall an. Bevor ich jetzt aber mit der eigentlichen Folge loslege, nochmal ganz kurz ein paar Worte in eigener Sache. Wie viele von euch wissen, wir sind ja ein Online-Magazin eigentlich. Also dieser Podcast ist ja Teil eines Online-Magazins, dem Netzpiloten-Magazin. Das ist ein Tech- und Digital-Magazin und ich möchte einfach, dass ihr das wisst und dass ihr da vielleicht auch mal drauf geht und euch das mal anguckt, weil ich glaube, wer diesen Podcast gut findet, der mag auch unsere geschriebenen Inhalte. Wir geben da im Grunde Tipps, Erklärungen, Einordnungen zu sämtlichen digital- und technologischen Themen. Für jeden irgendwie zugänglich. Das ist uns auch immer ganz wichtig, dass wir versuchen, komplexe Dinge einfach zu erklären, dass wir euch aber eben auch Dinge empfehlen wollen, die ihr vielleicht vorher noch nicht kanntet. Und wir beschäftigen uns einfach wahnsinnig gerne mit technischen Innovationen und technischen Entwicklungen und versuchen immer so ein bisschen drauf zu gucken. Das ist halt auch das, was uns ja in diesem Podcast irgendwie antreibt. Was bedeutet das denn eigentlich? Also, kleines Beispiel, es kommt eine neue Generation Grafikkarten raus. Okay, und was macht das jetzt eigentlich? Also was haben wir jetzt davon? Was heißt das für den Konsumenten? Was heißt das irgendwie für uns alle? Und solche Inhalte findet ihr da. Also schaut da mal auf jeden Fall rauf, netzpiloten.de und hört natürlich weiter fleißig diesen Podcast. Abonniert uns gerne, folgt uns gerne und lasst uns auf iTunes eine Bewertung da. So, jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück nach dem Intro und natürlich herzlich willkommen, Hannes Richter. Es freut mich sehr, dass du da bist.
Einen schönen guten Tag.
Genau, moin. Ich habe dich ja gerade schon so im Intro so ein bisschen vorgestellt, deswegen brauche ich das gar nicht mehr so ausführlich zu machen. Die Leute wissen, wer du bist und die Leute wissen auch schon, worüber wir heute sprechen, nämlich über das Thema im weitesten Sinne die Theaterbranche, der Zustand der Theaterbranche aktuell und natürlich, sonst wäre es nicht Tech und Trara, die Möglichkeiten oder die Digitalisierung vom Theater, wie kann man das jetzt irgendwie stattfinden lassen, warum ist das so wichtig und alles, was irgendwie in diesem ganzen Themenbereich kreist. Bevor wir aber jetzt so richtig ins Gespräch einsteigen, wäre erstmal meine Frage, wie geht's dir? Geht's dir gut?
Ja, es geht ganz gut tatsächlich. Es passiert gerade viel. Es ist erstaunlich dadurch, dass eigentlich man denkt, dass wenn die Theater geschlossen ist und wenn eigentlich so wenig los ist, weil die Leute alle zu Hause sind und man im Lockdown nichts machen kann, ist dann doch zumindest in meinem Bereich erstaunlich viel los und erstaunlich zu tun. Und auch in den Theatern sind die Leute, glaube ich, ganz gut dabei, Alternativen zu machen und sich damit zu beschäftigen und so.
Genau, ich hoffe, ich habe es richtig im Intro gesagt. Deswegen, du bist ja auf der einen Seite bist ja für den Deutschen Bühnenverein tätig. Machst da Kommunikation, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das andere, was du machst, ist Spect4U oder Spect4U, schön, nicht Spect4U. Das ist so ein Fehler, den habe ich mir einmal, kennst du das? Wenn man einmal ein Wort falsch denkt und es dann nicht mehr richtig hinkriegt, das ist mir leider da passiert.
Auch nicht der leichteste Firmenname oder Projektname, den man sich vorstellen kann.
Ja, eigentlich finde ich ihn ganz cool, muss ich sagen. Genau, Spect4U, wo es ja im Grunde darum geht, eine Plattform zu bauen, auf der Theater live gestreamt werden kann.
Ja.
Genau, so und ich habe jetzt, also wir hatten ja schon mal so ein bisschen im Vorgespräch über das Thema Theater gesprochen und auch so die Wichtigkeit von Theater und ich habe dann mal so ein bisschen rumgedacht und dann habe ich gedacht, naja, man könnte ja auch argumentieren, also unabhängig jetzt davon, dass da eine Riesenbranche mit ganz vielen Leuten dran hängt, man könnte ja auch argumentieren, warum ist das eigentlich so wichtig, dass Theater stattfinden kann? Es gibt Filme, die lassen sich wunderbar, also die sind per Definition digital. Es gibt ja schon ganz viel Livestream-Content. Viele, mit denen ich gesprochen habe, die so sich so gerade zu Beginn so digitale Übertragungen von Theaterstücken angeguckt haben, haben gesagt, ja, ist halt eine abgefilmte Bühne. Wieso ist es für dich oder deiner Meinung nach so wichtig, dass es Theater gibt als Kunstform?
Puh, das sind ja jetzt ganz viele Themen auf einmal. Also um bei der allgemeinen Frage zu bleiben, wofür braucht es Theater? Sie sind da und sie geben den Leuten etwas, was in anderen Kunstformen nicht so direkt passieren kann. Sie schaffen ein Live-Erlebnis, sie schaffen ein Gemeinschaftserlebnis. Ich gehe schon thematisch langsam in die Zeit, in der das dann nicht mehr stattfindet. Aber im Idealtypus und in dem, was da ist, ist das Theater ein kulturelles Erlebnis, das so leicht erstmal durch nichts zu ersetzen ist und nicht etwas ganz anderes als einen Film darstellt oder etwas ganz anderes als einen Museumsbesuch. Ich finde, das ist so ein Kulturmix, sage ich mal, zu dem, das ja seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden dazugehört. Und wir in unserer Gesellschaft und in unserem Leben schätzen das ja auch sehr, sehr wert. Dadurch, dass es sie gibt, dadurch, dass es in jeder Stadt eigentlich ein Theater gibt. Und da müsste man die Leute selber fragen, was sie daran begeistert. Mich begeistert, dass ich dort was erleben kann, was ich nirgendwo anders erleben kann und live bei der Entstehung von Kunst mit dabei sein kann.
Mhm. Ja, also das war nämlich dann auch so, also das war jetzt auch nicht meine Meinung gerade, sondern das war einfach mal so, um diese Position mal so abzufrühstücken, vielleicht auch gleich zu Beginn. Das war halt auch so, ich habe auch so darüber nachgedacht, was das besonders macht und was es eben unabhängig von Film macht. Und das ist, glaube ich, wirklich dieses, man sitzt gemeinsam in einem Raum und guckt sich eine Vorstellung an. Das ist ja das, was im Publikum allein schon passiert. Und dann aber eben noch, dass ja die Schauspieler in dem Moment auch alle in dieser Situation, also das ist ja nochmal dann der Unterschied zum Kino irgendwie, ja, das ja dann ja nochmal eine ganz andere Wechselbeziehung stattfinden kann. Und ich weiß nicht, also letztes Jahr gab's da im Sommer Theateraufführungen, wahrscheinlich Open Air, ne? Das waren so die.
Ja, es gab so eine kurze Zeit, in der wieder gedacht wurde, dass unter Einhaltung bestimmter Hygienebestimmungen es tatsächlich möglich ist, wieder zu spielen und dann die Spielzeit auch einigermaßen wieder losging. Aber ich will nochmal zurückkommen zu der Einstiegsfrage, weil ich was Wichtiges vergessen habe oder mir das jetzt erst einfällt, dass es handelt sich ja auch um eine, beim Theater, um eine Kulturtechnik, um eine Technik oder eine Vereinbarung in der Gesellschaft oder von Künstlerinnen und Künstlern, Geschichten zu erzählen. Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Das gibt es im Kino, was schon was anderes ist, als eine Geschichte in einer Fernsehserie erzählt zu bekommen und ganz anderen Gesetzen folgt. Und genauso gibt es das auch im Theater. Und ich komme jetzt darauf, weil du es nochmal angesprochen hast mit dem Live-Erlebnis. Ich glaube schon, dass das dazugehört und dass das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt davon ist. Ich glaube aber, dass dieses Live-Erlebnis auch durch eine, wie sagt man das, so eine Wahrhaftigkeit im Moment kommt. Also in einem, ich bin in einem Raum und erlebe etwas gemeinsam. Und das sind zum Beispiel Sachen, die auch im digitalen Raum funktionieren können oder die da auch angewandt werden können. Also das ist ein sehr, sehr weites Feld, mit dem wir hier einsteigen.
Ja, genau, das ist ja auch so ein bisschen das Thema, so wie kann man denn diese ganzen Dinge jetzt halt darauf übertragen? Also, und dafür, das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch kurz so angerissen, ist es vielleicht ganz gut, weil ich glaube, die meisten von uns und auch viele HörerInnen, so die gehen vielleicht ins Theater, aber die wissen gar nicht so richtig, was dahinter eigentlich passiert, also wie diese Branche überhaupt funktioniert, was da so dranhängt. Also ich weiß irgendwie, es gibt einen Regisseur, es gibt ein Theater, ein Schauspielhaus, wie auch immer, und die magst du mal so, so ein bisschen so Theaterbranche für Dummies, so, dass man einmal so grob versteht, was passiert da eigentlich und vor allen Dingen, inwiefern wird das jetzt relevant? Also wer entscheidet jetzt eigentlich, wie diese Digitalisierung stattfindet?
Ja. Ja, das Tolle daran ist ja, dass es so extrem unterschiedlich ist. Also viele von uns werden ja das erste Mal oder kommen das erste Mal mit Theater in Berührung, wenn sie in einem Wandertag in der 11. Klasse oder in der 5. Klasse ins Kindertheater und dann in der 11. Klasse das erste Mal in einen ernsthaftes, ich mache Anführungsstriche, Theater gehen. Und das sind schon zwei komplett unterschiedliche Arten, mit Theater umzugehen. Und deswegen ist das sehr, sehr schwierig so zu beschreiben. Man könnte aber sagen, es gibt, da kenne ich mich aus, weil ich das in meiner Position beim Bühnenverein, wo ich für die Online-Kommunikation zuständig bin, tagtäglich erlebe. Es gibt in Deutschland, Gott sei Dank, den, ich sag mal, Theaterbetrieb. Also es gibt sehr, sehr viele öffentlich geförderte Theater, teilweise sehr klein, aber das, was man halt kennt, so sehr große in jeder größeren Stadt vorhandene Häuser mit sehr, sehr vielen Mitarbeiterinnen, mit einem Ensemble, mit einem Intendanten, leider Gottes meistens, aber Gott sei Dank auch immer mehr Intendantinnen, die das künstlerische Programm bestimmen und die dort in einer Stadt erstmal Theater machen. Und dann gibt es neben diesen großen Theatern, die in der Mehrheit oder in dieser Größe eigentlich fast alle öffentlich gefördert sind, eine Unmenge an Privattheatern. Das reicht von riesigen Musicalbühnen der Stage-Gruppe. Da kann man dann diskutieren, inwieweit das was mit dem anderen Theater zu tun hat. Da finden ganz, ganz viele kulturelle Diskussionen statt, die auch alle für sich toll sind. Mhm. Aber nur für den allgemeinen Zugang dazu. 2000 Leute in Hamburg Titanic das Musical bis 70 Leute in einem kleinen Hinterhoftheater mit einer Comedy-Show oder einem Unterhaltungsrevue-Stück. Ja. Und da gibt's halt sehr, sehr, sehr viel. Aber das, was jetzt zum Beispiel mich in meiner alltäglichen Arbeit hauptsächlich betrifft und was man eigentlich meistens als das Theater begreift, das sind schon die in Deutschland zum Großteil öffentlich geförderten größeren Theater mit einem festen Ensemble, mit einem Spielplan, die in einer Stadt auch häufig eine sehr große, wichtige Rolle haben. Mhm.
Festes Ensemble heißt ja dann in dem Fall auch, dass das Leute sind, die da wirklich wie fest angestellt sind und dementsprechend auch Geld bekommen, wenn sie gerade nicht auftreten. Ne?
Genau.
Ja. Das heißt, das sind ja auch jetzt nicht die Gewinner, das ist vielleicht die, aber das sind ja noch die Leute, die diese ganze Pandemie auch noch am wenigsten trifft, oder? Weil die ja immerhin noch nicht arbeitslos sind dadurch automatisch.
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation zu beschreiben. Also auch für die Leute an diesen Häusern. Das kann man natürlich so sagen. Die Stadt- und Staatstheater, wie man sie so zusammenfassend nennen kann, sind natürlich die, die im Augenblick unter der Krise am wenigsten leiden. Also es gibt auch Privattheater, die feste Ensembles haben, die derzeit überhaupt keine Einnahmen haben, weil sie nicht staatlich gefördert sind und die diese Ensembles nicht bezahlen können oder die immer mit Gästen, also Gastschauspielerinnen arbeiten, die dann pro Produktion bezahlt werden und dann jetzt tatsächlich außer die öffentlichen Hilfen auf dem Trocknen sitzen. Die trifft es am härtesten, aber du hast natürlich recht, die eine Festanstellung in einem festen Ensemble haben, die haben es erstmal gut oder besser. Wir beschäftigen uns gerade damit beim Deutschen Bühnenverein, also das ist ja die Oberorganisation, sage ich mal, oder der Zusammenschluss, die Arbeitgebervereinigung aller deutschen Theater. Wir beschäftigen uns gerade damit, was kommt denn nach der Corona-Zeit, weil jetzt sehr, sehr viel öffentliche Gelder ausgegeben werden und Hilfen bezahlt werden müssen und die öffentlichen Haushalte, aus denen die Theater ja finanziert sind, sehr gefordert sind und dann später natürlich deswegen die Diskussionen kommen werden, wo denn gespart wird. Und das passiert häufig leider in der Kultur. Und dagegen muss man sich oder müssen wir uns als Bühnenverein dann damit beschäftigen und da Wege finden, wie das fair vonstatten gehen kann. Aber grundsätzlich ja, im Augenblick sind die Festangestellten noch nicht so sehr betroffen. Wenn jetzt der Sprung Richtung Digitalisierung oder Richtung, was machen denn die Häuser dann jetzt in der Zeit, in der sie seit November zum Beispiel jetzt leer sind, gehen, dann ist da natürlich auch mit das größte Potenzial da. Also da gibt es viele, die schon im Internet ganze Sparten, also Spielstätten eröffneten. Die digitale Spielstätte wird das häufig genannt. Und da streamen und Online-Experimente machen, partizipative Sachen und so weiter. Und da sind die Schauspielerinnen natürlich auch mit beteiligt.
Das heißt, man könnte wahrscheinlich das jetzt so ein bisschen als so eine Phase verstehen, wo jetzt halt diejenigen, die es noch können, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, so ein privates Theater, das seine Mitarbeiter gar nicht bezahlen kann, hat natürlich jetzt auch nicht so einen Experimentierspielraum. Aber dass die es können, dass die jetzt sozusagen dabei sind, zu experimentieren, auszuprobieren. Also es gibt noch nicht so das Go-To-Ersatzding, sondern man guckt dir. Wahrscheinlich hast du dir ein paar Sachen angeguckt. Ich meine, Spect You, das kannst du vielleicht auch in dem Atemzug mal miterzählen. Geht ja auch in die Richtung. Was wird denn da jetzt gerade so gemacht? Also ich denke jetzt auch so an Livestream. Ich meine, der erste Gedanke ist ja wirklich, okay, ich habe eine Kamera und da steht eine Bühne und dann filme ich halt mit der Kamera die Bühne. Aber das wird ja sicherlich nicht alles sein.
Das ist tatsächlich ziemlich toll, sich damit zu beschäftigen, was da alles passiert. Und es ist sehr, sehr erstaunlich, auch aus welchen Ecken das alles kommt. Also natürlich stimmt das, diese öffentlich geförderten Bühnen, von denen ich gesprochen habe, haben das meiste Potenzial, die meiste Zeit, Geld, sind fester situiert, sodass sie mehr Möglichkeiten haben zu experimentieren. Aber es gibt nebenbei auch noch eine unglaublich breite Szene von freien Künstlerinnen und von Gruppen und kleinen Theatern und Festivals, die da auch mitmischen. Also das ist so ein riesiger Teil. Mhm. In der Theaterwelt nennt man das eigentlich so die freie Szene tatsächlich, mit einem großen F. Weil sie halt im Gegensatz zu den institutionalisierten Theatern stehen. Und in dieser freien Szene passiert wahnsinnig viel. Es ist zum Beispiel so, dass Spectio aus sehr, sehr vielen Gründen, die sehr weit gehen, da kann ich auch gerne noch was zu sagen, eine sehr große Attraktivität eher in die Richtung hat. Und am Anfang viele von diesen freien Gruppen angesprochen hat, die jetzt dort im Katalog ihre Sachen, ihre Videos veröffentlichen, weil es natürlich, wie du gesagt hast, meine Kamera raufhalten oder ein Stück extra dafür konzipieren oder eine freie Gruppe, die schon lange im Digitaltheater zu Hause ist, die hat schnell mal ein Video oder eine Produktion oder eine Idee gehabt, die dann im Video hochgeladen werden kann, während sich die Staats- und Stadttheater, das habe ich ja schon gesagt, das sind teilweise auch manchmal so sehr, sehr große Tanker und allein schon, was die Rechtefrage angeht. Also stimmen die Schauspielerinnen auf der Bühne zu, im Internet zu erscheinen, wenn sie eigentlich dafür gebucht sind, auf einer Bühne live zu spielen. Das hat manchmal so viele Komplikationen mit sich, dass solche Internetangebote auch häufig für freie Gruppen mehr interessant sind. Und deswegen ist zum Beispiel bei Spectio die Mischung ziemlich gut. Ja, und das, was da passiert. Entschuldigung, weil ich habe das Gefühl, dass ich von der Frage weglaufe. Das, was da passiert, ist halt unglaublich spannend. Diese freien Gruppen, von denen ich gesprochen habe, sind meistens die den ersten Schritt gehen und sich Formate ausdenken. Und die dann aber häufig auch von den großen Theatern gebucht, in Anführungsstrichen, oder eingeladen werden, ihre Produktion in dem Rahmen zu zeigen. Das reicht von Lokaleuropa, kenne ich, oder damit haben wir uns gerade beschäftigt, von einer Gruppe, die heißt Brachland, und die arbeiten mit dem Stadttheater Aachen zusammen tatsächlich, also oder im Stadttheater Aachen, und sind dann quasi eingeladen worden, ihre Online-Produktion zu machen, und die haben so ein hybrides Format entwickelt. Die bauen auf einer Bühne eine Bar nach, und in der Bar wird auf einmal, weil dort viele Fischer, ich könnte auch was Falsches erzählen, aber ich spinne jetzt einmal mal weiter, weil ich so verstanden habe, wird ein politisches Thema, das die Europäische Union betrifft, diskutiert, und dann wandelt sich diese Bar in das Europäische Parlament. Und das wird live ins Internet übertragen. Dort werden Argumente ausgetauscht von allen möglichen Fraktionen, die eine Position zu diesem Thema haben. Und im Internet sitzt das Volk und stimmt ab, nimmt zu, nimmt teil, protestiert, fährt die Geschichte weiter und so weiter. Und solche partizipativen Sachen, die passieren gerade an unglaublich vielen Stellen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, also ich habe da so gerade zwei, drei Gedanken zu gehabt. Also erstmal kann ich mir vorstellen, dass es für freie Schauspieler und auch für nicht freie Schauspieler, aber kann ich mir vorstellen, dass es super schwer ist, diesen Shift hinzukriegen, weil man ja doch, also korrigiere mich gerne, wenn das falsch ist, aber weil man ja doch, wenn man das lernt, auf einer Bühne zu spielen, das hat ja auch immer diese, es ist ja immer dieses, es wirkt ja übertrieben, wenn es nicht auf einer Bühne ist, weil das ja auf der Bühne so doll sein muss, damit es auch ganz hinten noch ankommt. Das ist doch so, das ist jetzt sicherlich.
Ja, das ist klassisch. Also das, ja auf jeden Fall. Dem würde ich jetzt erstmal nicht widersprechen, auch wenn es da natürlich sehr viele Links- und Rechtsmöglichkeiten gibt zu spielen.
ich sag das jetzt aus einer sehr dummen Perspektive, was das Thema angeht, aber so grob ist. Okay, ich nenne mich selber schon manchmal so, aber das ist okay. Und ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, weil sobald man auf einmal mit einer Kamera irgendwie arbeitet und eben der Zuschauer dann ja super nah eigentlich wieder dran ist, also da sind ja dann alle in der ersten Reihe, weil sie halt alle eigentlich da ja aus dem gleichen Blickwinkel gucken, dass das total schwierig ist, dass man das so spielt, dass es eben dann nicht komisch wirkt, weil auf einmal ist da ja dieses Publikum nicht. War das jetzt so im Laufe der letzten, fast ja schon 12 Monate, war das auch so eine Änderung, dass am Anfang vielleicht noch so gespielt wurde, als hätte man Zuschauer auf einer Bühne, und hat sich das irgendwann so ein bisschen gedreht, oder ist das eher gleich geblieben?
Ja, das kann ich nicht so richtig sagen. Also das ist tatsächlich was viel mit dem künstlerischen Prozess zu tun hat. Also da rede ich auch, weil ich halt eben genau mit dem künstlerischen Prozess nicht so viel zu tun habe. Alleine schon, wenn ich beim Verband arbeite oder wenn ich mir, da bin ich auch nur Zuschauer, sage ich mal, wenn ich mir solche Sachen im Internet angucke. Man merkt aber schon, dass eine viel, viel größere Offenheit zu diesen Digitalformaten wahrscheinlich auch bei den klassischen Schauspielerinnen da ist. Aber das stimmt. Manchmal wundere ich mich auch tatsächlich, wie das aussieht, wenn man zum Beispiel so eine Aufzeichnung von einem leeren Zuschauerraum sieht und dann passiert ein normales Stück auf der Bühne. Also das Schauspiel Bochum zum Beispiel ist eins der wenigen, die machen das super cool tatsächlich. Die spielen ihre Premieren tatsächlich zu den ursprünglich geplanten Terminen oder einem anderen Termin und machen alles, was man auch in einem normalen Theater machen würde, nur dass der Zuschauerraum leer ist und es dann aber live an diesem Stück, an diesem Tag gezeigt wird. Weil sie davon halt ausgehen, es geht hier nicht um Konserve und sie wollen nicht irgendwie, dass es dann auch noch tausendmal ansehbar ist. Sie wollen dieses Live-Erlebnis haben und das hat man halt, statt man ins Theater geht, wählt man sich im Internet ein und sieht das. Und da ist der Zuschauerraum natürlich auch leer. Muss man aber dazu sagen, wie gesagt, ich habe nicht so viel mit dem künstlerischen Prozess zu tun, dass natürlich die Schauspielerinnen auch auf Probebühnen stehen und ihr Stück proben, ohne dass Zuschauerinnen anwesend sind oder dass wahnsinnig viele auch schon Fernseherfahrung haben oder Filme gedreht haben oder so. Also ich glaube, die meisten sind da so professionell, dass das nicht in die Waagschale fällt.
Okay. Man hatte jetzt so letztes Jahr auch so ein bisschen das Eindruck, ist, wir müssen dazu sagen, wir nehmen schon kurz vor 6 auf, an einem Freitag, daher kommt dieser ganz schlimme Artikelfehler. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das alles, ich sag mal, zumindest am Anfang auch der Pandemie und so, dass das eher so Lebenserhaltungsmaßnahmen waren. Also, okay, wir können das nicht machen, also irgendwie retten wir das Ding jetzt sozusagen so lange halbwegs, bis wir wieder normal Theater machen können. Ist es immer noch eher so eine Lebenserhaltungsmaßnahme und eigentlich ist das Ziel, wir wollen wieder zurück zu dem klassischen Theater, weil wir einfach gemerkt haben, dieses Format funktioniert da? Oder entwickelt sich da vielleicht jetzt auch was weiter? Und wenn ja, wie könnte sich das Theater und dadurch vielleicht auch die Theaterbranche weiterentwickeln oder hat sich vielleicht ja auch schon weiterentwickelt?
Ja, das war unglaublich spannend, das zu beobachten und auch jetzt im Nachhinein, sage ich mal, zu analysieren. Der Eindruck stimmt schon. Im März, als es irgendwie losging, gab es so Schockwellen, die auch durch die Theaterszene und Landschaft gingen, wo dann sofort gefragt wurde, was macht man jetzt? Bei Spectu war das zum Beispiel so, da habe ich gerade angefangen, mich da zu engagieren, zufälligerweise, dass der Start der Plattform eigentlich viel später geplant war. Und erst noch eine Beta-Phase stattfinden sollte und es erst für einen gewissen Teil von Theaterprofis geöffnet werden sollte und man das mit einer kleinen Gruppe ausprobieren wollte, wie das überhaupt funktioniert. Und dann war März und es ging los und das Team hat sich entschieden, ist genau jetzt der Zeitpunkt, an dem das gebraucht wird, an dem die Leute da nachfragen. Und dann machen wir das lieber ins kalte Wasser und haben das Angebot schon mal da, als dass man dann irgendwie später sagt, übrigens, Streaming ist gerade angesagt. Naja, also im März war das tatsächlich so, dass die Leute viel ins Theater gegangen sind und erstmal gemacht haben und viele Theater ihre Archive leer gemacht haben und dann gestreamt haben und ganz große Häuser haben vielleicht auch noch professionell aufgezeichnete Vorstellungen gefunden, die zum Beispiel mal zum Theatertreffen eingeladen werden waren und deswegen von Dreisat aufgezeichnet, professionell fürs Fernsehen gemacht wurden und die wurden dann kostenlos im Internet gezeigt. So, also da gab es so eine kleine Aufbruchstimmung, aber viele Fragezeichen. Und als es dann unter diesen Hygienemaßnahmen möglich war, wieder zu spielen, ganz selten am Ende der Spielzeit, also Juni, Juli letztes Jahr, aber dann schon eigentlich für alle Häuser im August und September, da merkte man, dass auf einmal diese Euphorie für das Internet so kurz abschwappte und alle total verständlicherweise froh waren, dass sie wieder auf einer Bühne spielen können. Und das stimmt. Jetzt im zweiten Lockdown merkt man, dass es noch mehr ans Eingemachte geht, es ja auch noch länger dauert und man und es noch größere Sehnsucht danach gibt, präsent zu sein. Und wenn das übers Netz ist, aber durch die längere Dauer und dadurch, dass man das Thema auch schon alles hat und dass es auch teilweise sogar Fördermittel gibt für die Entwicklung von digitalen Formaten, geht es jetzt schon mehr in die Richtung, dass man sich überlegt, was behält man denn davon? Was gehen wir denn? Also das merkt man ja auch in der ganzen Gesellschaft, sage ich mal, und in der Politik, dass es irgendwie sich durchgesetzt hat, dass es so ein Zurück nicht mehr geben wird und dass man eher guckt, was man besser machen kann danach und wie man vielleicht auch im besten Fall unsere Gesellschaft besser bauen kann. Und im Kleinen ist das sicherlich auch im Theater so. Muss man aber dazu sagen, Entschuldigung,
das ist super, das ist Podcast-Gold.
Und danke, dass ich die Möglichkeit habe, so ungebremst zu sprechen. Nee, was mir auch noch sehr, sehr wichtig ist zu sagen, ist, dass es ja auch schon vorher sehr viele Menschen gab, die sich in diesen digitalen Theaterwelten rumgetrieben
bewegt haben.
Ja. Also, also so eine bestimmte Szene von Leuten, aber auch Menschen aus Verbänden wie wir beim Bühnenverein, die gesagt haben, oh, da passiert was, da muss auch eine Änderung stattfinden. Vielleicht ist nur auf das reine Spielen auf einer analogen Bühne zu setzen nicht mehr zeitgemäß. Es ist immer mehr Video in die Produktionen eingebaut worden. Es wurde vorher schon hier und da experimentiert. Die Digitalisierung, das darf man nicht vergessen. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Kunst und so. Also stellt ja auch noch ganz, ganz andere Herausforderungen, was den Betrieb angeht, was Sicherheitsmaßnahmen, was Bühnentechnik und so weiter angeht. Also das ist ein ganz, ganz weites Feld, was immer eher stiefmütterlich behandelt worden ist und das auf einmal, wo auf einmal nachgefragt worden ist. Und auf einmal gibt es den großen Bedarf an Fachleuten zum Beispiel. Das wurde vorher musste richtig darum gekämpft werden, dass mal gesehen wird, dass es Profis braucht, um eine Netzwerkanlage zu installieren, um etwas zu programmieren, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin eine Idee in einem bestimmten Raum umsetzen möchte, der dafür nicht ausgestattet ist und so weiter. Und jetzt können sich die entsprechenden Leute, die das machen, vor Angeboten und Nachfragen kaum retten.
Ja. Krass, also weil das, wo du das gerade gesagt hast, das spiegelt auch echt so ein bisschen so mein Empfinden wieder, was diese Weiterentwicklung angeht. Also weil irgendwie gefühlt war so die erste Hälfte letzten Jahres war alles so ein Krampf und jetzt so langsam gewöhnt man sich dran. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist auch der, dass so diese ganzen Kommunikationswege, und ich meine letzten Endes ist ja auch ein Theaterstück, ist ja auch eine Form von Kommunikation,
auf jeden Fall,
dass die langsam ein bisschen mehr, also dass das Mittel, also der Computer, das Handy, dass das ein bisschen mehr in den Hintergrund rutscht, dass das einfach, also das kann man auch wieder schlimm finden, aber ich umgebe mich momentan viel, viel mehr mit digitalen Geräten. Das heißt, es ist nicht mehr so ein Akt. Ich muss da nicht irgendwie meinen Laptop aufklappen und mich da irgendwie einwählen und bla, sondern es passiert irgendwie so fast schon unterbewusster. Und dadurch bettet sich das, also dadurch kann dann auch wieder die Erfahrung an sich im Vordergrund stehen. Und ich meine, wir sind jetzt auch Leute, die ja durchaus affin für solche Themen sind. Und ich war auch schon vorher affin dafür. Aber es gibt ja auch Leute, für die ist das wirklich ein Angang gewesen. Also was ist Zoom eigentlich? Wie installiere ich das? Das war ja voll der Akt. Und jetzt so langsam können das aber irgendwie alle ganz gut und wissen ungefähr so, wie das funktioniert und können sich jetzt wieder auf das Erlebnis selbst konzentrieren. Und einen anderen Gedanken hatte ich noch, wo du das gerade sagtest, bei einer Idee im Raum umsetzen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein richtig wichtiger Teil ist, weil ich war auch mal in Theaterstücken und das ist ja oft so, dass gerade auch diese Räumlichkeit, die dabei entsteht, dass du hast eine fühlbare Distanz zu dem Geschehen auf der Bühne und zu den, manchmal wird ja auch damit gespielt, dass noch irgendwie im Zuschauersaal was passiert, dass das so komplett wegfällt. Und du hast mir aber im Vorfeld was geschickt. Das war ein Audiobeitrag vom WDR zu einer VR-Konferenz, ja. Und dazu haben wir übrigens auch eine Kolumne, wir haben übrigens auch einen Artikel von dir auf netzpiloten.de über SpecU, das wollte ich auch nochmal kurz einstreuen, den verlinken wir euch auch. Und unsere eine Kolumnistin, Tina Sauerländer, die hat auch mal was geschrieben zum Laravel-Festival, das auch mit Mozilla-Hubs funktioniert. Ist so Virtual Reality, weil es eben diese Räumlichkeit bietet, dieses wir sind irgendwie gemeinsam irgendwo noch ein bisschen stärker fühlbar macht, ist das ein großes Thema gerade in dem Bereich?
Das ist super spannend. Also ich bin da auch nicht der Experte, aber man merkt, dass es immer mehr wird und dass es zumindest als eine dieser neuen theatralen Ausdrucksformen, nenne ich das mal, auf jeden Fall eine immer größere Rolle spielt. Ich finde es faszinierend, dass du das sagst, weil das ist natürlich nur ein Zugang. Der andere Zugang, dem man immer begegnet, ist ja auch der, dass es ja vielleicht das Gegenteil sein kann, wenn man alleine auf seiner Couch sitzt und so eine Brille auf hat. Also ich bin da auch selbst nicht noch nicht fertig damit, künstlerisch darüber nachzudenken oder das einzuschätzen, aber es ist auf jeden Fall was super da ist und mega spannend. Und das ist praktisch, also das ist spannend, sich da technisch mit auseinanderzusetzen, weil das sind ja zwei unterschiedliche Ansätze, die da gelaufen sind. Also das eine VR, das mit der Brille, wo ich in einen künstlichen Raum bin und mich dort bewege oder vorher vorproduzierten, das ist natürlich ein theatrales Ausdrucksmittel, das schreit ja gerade dazu, oder ein Ausdrucksmittel, das schreit gerade danach, vom Theater in Besitz genommen zu werden. Und es gibt dann ganz tolles Pilotprojekt. Ich weiß noch nicht so richtig, wie das mit den Links unten funktioniert, aber vielleicht kriegen wir das dann auch hin.
Ja, in die Shownotes tun wir
Dankeschön, das. Dankeschön. Das genau. zu verlinken, weil das wirklich, das ist mit der, wie sagt man das, mit der größten Niedrigschwelligkeit im Sinne davon, das kann man sehr, sehr gut nach draußen ans Publikum bringen, weil das sich jeder ganz, ganz einfach vorstellen und bestellen kann und hat aber auch einen enormen künstlerischen, wie sagt man das, Horizont, dieses Projekt. Das ist, das Staatstheater Augsburg macht das und das waren die ersten oder das sind gerade die ersten, die das in so einer großen, in so einer großen Breite machen. Und zwar haben die mehrere Produktionen, auch Tanzproduktionen ihrer Tanzsparte, aber auch 3-4 Schauspiele in Virtual Reality produziert und sie verschicken die Brillen, die dafür notwendig sind, über ein kleines Augsburger Start-up an jeden, der es bestellt. Das heißt also, ich kann mir quasi das Theaterstück, gerade weil ich nicht hingehen kann, also viele kommen auch nicht nach Augsburg, aber selbst wenn sie es könnten und auch das heimische Theater nicht besuchen können, die können dann ins Internet gehen für einen total okayen Preis, sich das bestellen, kriegen die dann mit der Post geliefert und haben eine Stunde lang das VR-produzierte Theaterstück für sich. Und solche Sachen finde ich genial tatsächlich, weil sie ja diese Lücke füllen, die gerade da ist, weil sie total leicht für jeden verständlich sind. Also ich habe das zu Weihnachten verschenkt. Man kann da auch Gutscheine verschenken. Und habe Leuten, die damit noch nie zu tun hatten, aber sehr, sehr gerne ins Theater gehen, das zu Weihnachten geschenkt. Und die haben jetzt gerade vor 2 Tagen erst geschrieben, dass sie das gemacht haben und mega dankbar waren, dass sie dieses Theatererlebnis haben können.
Cool.
Und das andere, lange Sätze, lange Sprechen, irgendwann habe ich mal zum einen gesagt, dann sage ich jetzt zum anderen.
Sehr gut, aber du sagst zum anderen, das habe ich nämlich immer nicht gemacht, dass ich dann zum einen und dann habe ich B gesagt oder so. Das ist immer, das macht immer die Leute wütend, deswegen sehr gut.
Und zweitens ist natürlich dieses Erlebnis, das ich auch ganz, ganz toll fand, dass da über Mozilla Hubs stattgefunden hat, wo man sich in einer Virtual Reality Welt, vielleicht komme ich da auch mit den Fachbegriffen durcheinander, bewegt hat und dort quasi eine Konferenz nachgebaut und erleben konnte, ohne dass es eine Konferenz war. Und das war deswegen so spannend, weil das die Jahreskonferenz der Dramaturgischen Gesellschaft war. Das ist die Vereinigung der Dramaturginnen. Da geht es natürlich dann auch sehr viel um Theaterkunst und um Themen, wie sich Theater mit der Gesellschaft auseinandersetzt und zu ihr verhält. Jedes Jahr treffen die sich und haben halt auf ihrer Konferenz so ein Oberthema. Diesmal war es, ich glaube, das war schon vorher gewählt, zufällig Digitalität. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und als dann klar war, dass das keine Live-Konferenz werden wird, haben sie auf Mozilla Hubs einen Konferenzraum nachgebaut. Und dort konnte man sich dann anmelden und sich dort bewegen. Und das Tolle war, dass man ja, dass alle Leute, die dort sich mit dem Thema Digitalität und Theater auseinandergesetzt haben, gleichzeitig in einem digitalen Raum waren, in dem auch Arbeiten präsentiert werden konnten, in dem sich über virtuelles, digitales Theater unterhalten wurde. Man hat also quasi das, worüber man gesprochen hat, auch selbst am eigenen Leib erfahren. Inklusive der Grenzen, die das passiert. Also es gab Menschen, die sich über das eine oder andere Technikproblem geärgert haben, was es da gab. Oder man hat halt festgestellt, dass es vielleicht doch besser ist, mit den Leuten eine rauchen zu gehen. Oder man weiß nicht so genau, ob man jetzt ein privates Gespräch führen kann, weil, also ich war das erste Mal, hatte ich überhaupt was mit Mozilla Hubs zu tun, aber man weiß gar nicht, wann der Ton weg ist, wenn man von Leuten wegläuft. Und vielleicht ist man dann ja doch noch zu hören, obwohl man gerade was sagen möchte, was vielleicht nicht jeder hören soll. Das war ein sehr, sehr faszinierendes Erlebnis und hat da natürlich das auch für alle Fachleute dort nochmal sehr gemixt. Aber ich fand tatsächlich das, was auch den Radiobeitrag, vielleicht können wir den auch verlinken, also auch die Journalistin, die da war, spricht auch aus einer Perspektive, aus der du dich vielleicht näherst oder sich auch viele Zuhörerinnen nähern, nämlich die schon daran interessiert zu sein, aber halt nicht jeden Tag damit zu tun zu haben, nicht solche Programme zu machen und nicht in so einer auch künstlerischen Blase zu sein, weil darum geht's natürlich.
Genau, also man muss vielleicht nochmal dazu sagen, so was Mozilla Hubs ja, und das hast du ja auch schon ein bisschen angerissen, was so die Niedrigschwelligkeit von Theater angeht, und das ist halt auch das Mozilla Hubs auch einfach gerade toll, weil es eben, es ist halt Web-VR, also es läuft halt über einen Browser und du kannst halt auch teilnehmen ohne Brille.
Genau.
Du musst du kannst deine Brille anschließen, dann hast du halt diese Funktion, die du damit hast. Du kannst es aber auch nur beim Monitor machen, was ist halt, das finde ich halt so schön, das macht es halt für jeden so schön zugänglich. Und das war auch, als du das gerade meintest mit der Niedrigschwelligkeit, auch nochmal so ein Gedanke, was so dieses Thema Weiterentwicklung von Theater angeht, weil ich, also ist jetzt auch wieder nur aus meiner gefühlten Perspektive, es ist schon so, dass Theater eher was ist für intellektuelle Haushalte, also für Leute, die aus eher bildungsnahen Haushalten kommen. Was ja eigentlich schade ist, weil es ja durchaus, das merkt man ja dann spätestens, wenn man mal in der 11. Klasse, wie du eingangs meintest, dahin geht, dass eigentlich das viele gut finden. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das, diese Phase jetzt, dass man halt sich überlegt, wie können wir denn das halt auch auf einer digitalen Art und Weise anbieten, und dass das dafür sorgt, dass wir da ganz andere Leute Zugang dazu haben. Ich habe letztens ein Interview geführt, das ist leider noch nicht veröffentlicht auf netzpiloten.de, es kommt aber noch, dann verlinken wir es auch, mit Phil Libin. Der hat diese App gemacht oder der hat auch Evernote gegründet, das kennt man vielleicht. Und der hat mir das ein bisschen erklärt, das fand ich ganz spannend, weil er halt meinte, naja, es war halt früher immer so, wenn du so Sachen auf so einem Quadranten aufgezeichnet hast zwischen offline und online und live und aufgezeichnet, so, dann war das immer in einem dieser Felder. Also YouTube-Video ist online und aufgezeichnet, eine Vorlesung in der Uni oder ein Theaterstück ist live und in Person und so weiter und so fort. Und der meinte halt, das, was jetzt halt passieren wird, und das finde ich, das merke ich jetzt gerade in diesem Gespräch auch so, ist, dass diese Sachen halt viel, viel hybrider sind. Also Dinge können vor Ort und live sein, sie können aber auch dann später aufgezeichnet und sie können auch live und online sein. Also es gibt einfach, und das ist, also das wäre eine schöne Vorstellung, dass man irgendwann ein Theaterstück gucken kann, indem man da hingeht. Man kann aber auch, weil man vielleicht eine Krankheit hat, weil man sich vielleicht nicht gut fühlt, Leute mit Angstzuständen, Depressionen, was auch immer, können das halt von zu Hause gucken, oder Leute, die sich vielleicht das normale Ticket für vor Ort gar nicht leisten können, aber sich vielleicht die günstigere Variante für online leisten können. Und das ist ja eigentlich eine gute Chance, oder nicht?
Total. Es ist wieder so viel gleichzeitig drin, aber faszinierend, ja. Aber genau der richtige Punkt, finde ich, oder der das Ganze noch viel bedenkenswerter oder wünschenswerter macht. Zu diesem digitalen und versus an analogen Ding. Ich glaube ja sogar, dass das der Normalzustand ist oder sein wird. Vielleicht ist diese Trennung, die da stattfindet, ja auch was sehr, sehr künstlich und nur ein Zeichen der damit überforderten 80er und 90er, 2000er Jahre ist. Und irgendwann kommt man dazu, dass es diesen Unterschied tatsächlich, warum es diesen Unterschied überhaupt gibt. Ich würde jetzt, wenn ich so schnell wäre, würde mir bestimmt eine Analogie aus dem Bereich der Autoentwicklung oder womit man dann immer kommt. Vorher hat man keinen Strom gehabt und dann hat man so ein bisschen Strom gehabt und dann hat die Glühbirne gemacht und auf einmal wird der Strom dazu gebraucht, Mikrochips zu betreiben, und es wird ganz normal. Diese Normalität, glaube ich, kommt eher.
Ja, vielleicht kann man es mit Film und Kino ein bisschen vergleichen. Ja. Also du kannst einen Film im Kino gucken, du kannst es da live vor Ort mit anderen Leuten machen, du kannst dir aber halt auch die DVD kaufen, du kannst ihn streamen. Also es gibt nicht nur ein Erlebnis.
Klar, faszinierende Vorstellung. Also wenn du jemanden von 1910 und 1940 und 1960 befragst, ja, und 1910 gab es schon die ersten Kinos und ich bin in ein Kino gegangen, da war die Kulturtechnik eigentlich schon da. Teilweise, ja, 1920, 1950 oder so, unterscheidet sie sich auch gar nicht mal so sehr, was jetzt Schnitt, Kamera und so weiter angeht, oder die Gesetze entwickeln sich da, ja, auch die künstlerischen Gesetze. Und gleichzeitig hätte dir derjenige einen Vogel gezeigt, wenn du gesagt hättest, oh, das habe ich demnächst mal im Wohnzimmer. Und der von 1940, ja, genau, sagt dir, naja, und das habe ich demnächst mal auf meinem Telefon, dass damals, ja, noch solche Kästen waren, die irgendwie rumstehen. Also das ist faszinierend, dieses immer normaler werdende ist, glaube ich, ein sehr großer, wichtiger Aspekt, vorzudenken und, ja, mitzudenken in der Digitalisierung, damit man da auch nicht einfach stehen bleibt und dann sagt, also mich hat das zum Beispiel sehr gestört, dieses so eine Gegenwehr gegen die in einem bestimmten Teil der Theaterszene, sage ich mal, gegen so ganz viel Digitales passiert. Da muss man dann sofort argumentieren, dass es, also das typische, in einem Theaterraum sitzen alle live zusammen, ich brauche das Live-Erlebnis, ich brauche den schwitzenden Schauspieler vor mir und ich brauche den, das ist alles wahr und richtig und das ist was ganz, ganz Tolles am Theater, aber muss uns dieser Zustand davor, soll uns dieser Zustand abhalten, uns damit zu beschäftigen, was es noch geben kann, was es anders geben kann und wo es hingehen kann. Und
das ist der Punkt.
Da kommt dann die Niedrigschwelligkeit ins Dings.
Genau.
Und da kommt dann da rein, im Theater übrigens eine riesig große Diskussion, auch zu Recht, für wen machen wir das überhaupt? Für was geben wir die öffentlichen Subventionen aus? Wir sind jetzt über ganz viele Themen gewandert, aber am Anfang habe ich gesagt, die allermeisten dieser großen Theater sind staatlich gefördert. Steuergeld, das muss auch eine Begründung haben, warum man das hat, warum der Staat das ausgibt, warum das Geld von jedem Steuerzahler dafür drauf geht und jeder zur Steuerzahlerin oder eingesetzt wird, drauf geht es da vielleicht falsch. Aber es muss eine Begründung haben und können diese Begründung die in Anführungsstrichen paar Menschen sein, die in so ein Theater reingehen und daran teilnehmen, gerade im Vergleich teilnehmen können. Gerade im Vergleich zur, ich sag mal, Gesamtbevölkerung und so weiter. Da muss es irgendwas geben. Da stellen sich Fragen. Die kann ich jetzt nicht in so einem Podcast beantworten. Weiß ich nicht, ob ich auch überhaupt der Richtige bin, dafür sie zu beantworten. Aber sie müssen gestellt werden. Und ich glaube, das hast du komplett richtig irgendwie angesprochen. Oder das ist genau der richtige Weg. Wir müssen überlegen, wo wollen wir hin? Wen wollen wir erreichen? Wen müssen wir erreichen? Was ist unser Auftrag mit unserem Kulturprodukt? In diesem Fall Theater. Und welche Möglichkeiten haben technische Neuerungen, Dimensionen, Ideen, damit einfach auch mehr Leute zu erreichen und das klarer zu machen, wofür es braucht und mehr Leute auch dafür zu begeistern, Dinge künstlerisch, theatral zu verarbeiten. Jetzt klingt das alles sehr hochtrabend, aber das ist halt der Punkt. Und da sind halt die Leute, genau die du meinst, die teilweise von so einem Theatererlebnis ganz praktisch ausgeschlossen werden, sei es, weil die soziale Anziehungskraft nicht da ist oder weil man sich in gesellschaftlichen Sphären bewegt, in denen das kulturell keine Rolle spielt, oder sei es ganz, ganz praktische Zugänglichkeiten, weil man eine Behinderung hat. Und da kann man sich als Theater nicht hinstellen und kann sagen, na, wir haben ja Behindertenplätze. Gibt es vielleicht Menschen, die A, nicht die Möglichkeit haben, das wahrzunehmen oder andere Formen von Beeinträchtigungen haben, die das irgendwie verhindern. Ich sag zum Beispiel immer gerne, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder schon ins Reden gekommen. Ich sag zum Beispiel immer gerne, hurra, es gibt ja die 8,50 € Plätze im Theater, weil ganz viele Leute sagen, es ist nichts für mich. Ich habe jetzt bei dem Musical XY habe ich mal 100 € für eine Karte ausgegeben, das kann ich mir nicht leisten und solche Sachen. Dann kann man natürlich sich total klasse hinsetzen und kann sagen, na gut, aber das Stadttheater bei dir um die Ecke, das hat 8,50 € Karten, das kannst du dir leisten, kauf sie dir doch. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Gründe, warum die Leute nicht auf die Idee kommen, das nicht gelernt haben, das nicht in ihrem kulturellen Ausdrucksmittel ist ja nicht Ausdruck, ist ja andersrum, Empfangshorizont ist. Und da müssen wir ran und da kann Digitalisierung und solche Instrumente helfen. Digitale Instrumente helfen so rum.
Ja, total. Ja, ich habe auch gerade so an so Leute gedacht, auch aus meinem Freundeskreis, für die das total normal ist, abends Twitch laufen zu haben. Das ist so das konsumieren die dann so. Und das sind auch geile Sachen teilweise. Und ja auch irgendwie, das ist ja nicht nur Montana Black, sondern das sind irgendwie auch, oder Knossi, die irgendwie da irgendwelche Glücksspiele spielen, sondern das sind ja wirklich Leute, die irgendwie echt Entertainment machen. Ich kann Donny O'Sullivan zum Beispiel sehr empfehlen, der zwar Spiele spielt, aber es geht eigentlich nicht um die Spiele, es geht eigentlich um das, was er so als Entertainment liefert. Und das würde sich ja viel mehr darin einfügen und auch was du noch meintest in Bezug auf diese Gegendiskussion von wegen, ja, aber man braucht doch die Bühne und das Live-Erlebnis, finde ich auch. Also man merkt ja jetzt, dass jeder von uns hat jetzt auch in den letzten 12 Monaten gemerkt, Dinge in Person zu erleben, ist immer schöner. Aber ich glaube halt auch nicht, dass das verschwinden wird. Also wenn man jetzt sozusagen, ich glaube, selbst wenn alle Theater sagen würden, wir bieten jeden Stream zu einer Live-Aufführung kostenlos an, die wären trotzdem voll, wenn es voll wäre. Ich glaube, das würde keinen Unterschied machen, weil die Leute das halt an sich lieber mögen und es gehen Leute immer noch ins Kino, obwohl sie auf der Bahnfahrt auf ihrem Smartphone denselben Film gucken können, weil es einfach ein besonderes Erlebnis ist, was man halt nur vor Ort haben kann. Aber wie du schon sagst, es wäre natürlich schön, da einfach diese Zugänglichkeit so ein bisschen fördern.
Vielleicht macht man sogar beides. Und man guckt sich was an oder guckt sich die erste halbe Stunde von was an. Da kriegen Theaterpuristen schon Zustände, wenn man überhaupt erwähnt, dass man, oder wenn man mit beachtet oder in Betracht zieht, dass man ein live gestreamtes Theaterstück auch Pause drücken kann oder dass man sich vielleicht auch nur 5 Minuten das angucken kann und dann langweilig findet und doof findet, was im normalen Theaterraum niemand machen würde.
Ja, genau, das stimmt. Das habe ich. Ja, du hast recht, weil wie oft sitzt man immer und denkt, ja, das war rausgeschmissenes Geld. Und dann sitzt man da aber noch 1,5 Stunden und will dann ja irgendwie auch nicht so assi sein und gehen und so. Stimmt, und da kannst du es einfach ausmachen.
Auf der anderen Seite ist das ja aber auch ein guter Druck, sich etwas auszusetzen und so. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber es ist halt vielleicht auch einfach eine andere Technik oder eine andere Art, Kultur zu sich zu nehmen, und die hat auch ihre Berechtigungen, weil du von Twitch geredet hast, das finde ich ganz faszinierend, die Digitalbeauftragte, eine der ersten, die das an einem Theater ist, auch richtig als Job und bezahlte Stelle, in Augsburg, die auch das mit den mit diesen VR-Brillenversand organisiert. Das ist eine, finde ich ganz toll. Hallo Tina, falls du zuhörst. Mit der habe ich kürzlich darüber gesprochen, und da ging es auch darum, dass dort, die arbeitet zum Beispiel viel mit Twitch oder hat jetzt ein Projekt gehabt, wo sie Proben, den Probenprozess eines Stückes auf Twitch übertragen hat und sich dort eine Fanbase entwickelt hat, die Entwicklung dieses Stücks von den ersten Proben bis zur Premiere begleitet hat und sie dann auf Twitch übertragen sieht und die üblichen Instrumente nutzen kann, die bei Twitch ja da sind und bei anderen Streaming-Plattformen zum Beispiel nicht oder auch live nicht so einfach möglich sind, was jetzt Chat zwischendurch, sich mit anderen Leuten verabreden, Aufträge oder Kontakt aufnehmen zu den darstellenden Personen und so weiter. Und das finde ich faszinierend, dass da so ein künstlerischer Prozess stattfindet. Weiß ich nicht, ob das übertragbar ist auf andere, aber es ist was Neues und es nutzt neue Möglichkeiten und es bewegt sich in einem Raum, der vorher eigentlich noch nichts, komme ich gleich zu, mit Theater zu tun hatte. Jetzt aber man feststellt, dass dort auch etwas möglich ist, was Theater ist. Und das bringt mich zurück auf diesen WDR-Beitrag, von dem du schon gesprochen hast, wo einer zitiert wurde aus seiner Eröffnungsrede dieser Konferenz, der gesagt hat, da finden ja Geschichten statt. Es heiraten Leute auf Instagram, im VR-Chat. Es werden, ich versuche sehr frei zu zitieren, bitte den Beitrag hören, es werden in jedes Kinderzimmer Geschichten übertragen, die in 30, in, oh, 7 Sekunden, Entschuldigung, TikTok, ganz schlecht.
TikTok sind 15 oder 60 Sekunden.
Dankeschön. In TikTok irgendwo auf der Welt in 15 Sekunden zusammengeklaubt werden, ein unglaublich weites Feld für Theater und Geschichten und das Erzählen von Geschichten. Diese Geschichten findet man dann in Millionen von Kinderzimmern. Da findet Leben statt. So hat er das, glaube ich, ausgedrückt. Da findet Leben statt. Und was ist Theater? Theater ist das Erzählen von Geschichten in Live-Situationen, in Situationen, das ist die künstlerische Bearbeitung von Dramaturgien. Und warum sollte das eine mit dem anderen nichts zu tun haben und das eine das andere nicht nutzen?
Aber das ist, glaube ich, immer am Anfang so diese Skepsis gegenüber diesen. Also wenn ich zum Beispiel, ich finde TikTok ist eine super App. Da gibt es so viele talentierte Leute, die sich, wie du schon sagst, tatsächlich Geschichten ausdenken und die in Episoden erzählen. Natürlich ist das jetzt, das ist ja voll runtergedampft. Oft spielen die jede Rolle selber, schreiben das gesprochene Wort, anstatt es selber zu sprechen und so. Aber es ist irgendwie, trotzdem kriegt es ein. Und ist auch, also ein bisschen off-topic jetzt, aber wo du das gerade gesagt hast, ist auch eine App, wo dieses, was man ja bei Instagram total kritisieren kann, dass eigentlich ja immer alles irgendwie perfekt und schön ist, da gar nicht. Da reden Leute über ihre Ängste, über ihre Schwierigkeiten im Leben und das finde ich super. Also es ist eine richtig, ich mag die total gerne. Man muss durch die ersten 2 Wochen durch. Man kriegt am Anfang viel Scheiße, ehrlich gesagt, vorgeliefert so. Aber irgendwann hat man das dann sich zurechtgedingst.
Ich habe mich noch nicht rangetraut.
Ja, natürlich. Hast du dich noch nicht?
Nee, tatsächlich, aber man beschäftigt sich dann natürlich immer mehr damit, gerade wenn man in so, wenn Theaterleute einem davon erzählen, wie toll das ist. Ja. Oder Mas. Man mitbekommt, dass da Ratatouille das Musical, dieses, jetzt würde ich wieder von was erzählen, was ich nicht mitbekomme, oder wo ich nur so Hörensagen von mitbekommen habe. Aber das auschecken und angucken, das muss ziemlich toll gewesen sein, was da einfach auf der Basis von TikTok gebaut wurde. Und wenn das kein Theater oder wenn das keine Dramaturgie ist, dann weiß ich auch nicht.
Es gibt tatsächlich auch zwei Frauen, die zu dieser Serie Bridgerton, die ja auch gerade so ein Hype war, toll. Die haben halt ich habe sie nicht geguckt, tatsächlich. Gut, ich habe immer nur mich mal dazu gesetzt, wenn sie gerade geguckt wurde, sag ich mal. Aber die haben dazu ein Musical geschrieben und das halt komplett auf TikTok begleitet und solche Geschichten. Oder ein Typ, der macht so Impro-Theater eigentlich und der macht das halt auf TikTok. Ist jetzt nicht so meins, bin ich ehrlich, weil war mir ein bisschen zu expressiv so, aber war halt trotzdem krass zu sehen und das haben auch total viele Leute irgendwie gefeiert und sich das angeguckt. Also, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ist das auch ein ganz guter Abschluss. Also ich glaube, ich würde es nochmal versuchen zusammenzufassen. Mhm. Wir haben erstmal darüber gesprochen, wie diese Theaterbranche an sich funktioniert. Es war ja ziemlich klar, dass die jetzt nicht gerade ihre allerbeste Zeit hat, dass man aber so langsam von diesem, wir überbrücken das jetzt hier irgendwie, wir halten das irgendwie am Leben zu, wir entwickeln uns weiter, wir entdecken neue Kanäle, das Ganze wird zugänglicher. Es lädt mehr Leute ein, das Format kann sich neu finden in gewissen Medien. Genau, und dass da zwar sicherlich auch noch viel Skepsis besteht, aber halt auch ganz viele Chancen bestehen. Das war ja so.
Ja, das finde ich, klingt eigentlich nach einer schönen Zusammenfassung.
Total.
Vielleicht, weiß ich nicht, aber ich finde die Aussicht halt wichtig. Also was ich am meisten mitnehme oder worüber ich jetzt im Laufe des Gesprächs auch am meisten nachgedacht habe, am meisten hängen geblieben ist das, was wir jetzt als Letztes hatten, was die Zugänglichkeit und die Niedrigschwelligkeit angeht und die irre Vorstellung, dass es neben dem, was ich jetzt in meiner Theaterwelt und viele andere dann machen und sich auch in so einer eigenen Öffentlichkeit bewegen, das ist ja auch alles richtig und alles schön und gut und es erreicht auch viele Menschen, aber noch so viel mehr da draußen gibt, wo Menschen... Wo Geschichten passieren und künstlerische Ausdrucksformen ihren Platz haben und hin sollten. Und das ist schon eine Aufgabe auch von Theatern, gerade von denen, die, wir hatten das ja am Anfang im Lockdown, sicher sind, sag ich jetzt mal, sein muss, da hinzugehen. Und dafür sind digitale Mittel und diese ganzen Instrumente, über die wir jetzt gesprochen haben, eigentlich ein guter Weg. Und das wäre auch doof, wenn man das jetzt nicht machen würde und keine Orte schaffen würde, wo das passieren kann. Wie Spectio zum Beispiel.
Ja. Ja, genau. Da kann man sich nämlich ganz viele Theaterproduktionen, die sowohl schon aus der Zeit vor Corona stammen, aber halt eben auch jetzt entstanden sind und auch für Spectio, glaube ich, gemacht wurden, angucken. Und es ist eben, also ich habe gerade mal geguckt, es gibt wirklich viel und ich glaube, es ist komplett kostenlos, ne? Also man kann spenden.
Ja, es ist tatsächlich, ist das Projekt da in einer Umbruchphase, weil wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit, in ein oder zwei Wochen, da sitzen wir gerade dran, tatsächlich ein Bezahlsystem eingeführt wird, weil ein Thema, was wir überhaupt nicht angesprochen haben und wahrscheinlich keine Zeit für haben mehr, ist natürlich diese kostenlos Sache im Internet, was kostet's, wo kriegt man das Geld her und so weiter. Und wir haben festgestellt, dass immer mehr Leute, die Kunst machen, auch fürs und mit dem Internet den Bedarf sehen, dass dafür auch bezahlt werden muss, ganz, ganz klar. Und auf der anderen Seite aber auch die Leute bezahlen möchten, weil es ist dann halt auch nichts anderes und nicht weniger wert als jetzt ein analoger Theaterbesuch. Und weil die Nachfrage da so groß ist, wird jetzt ein Bezahlsystem eingeführt. Dann ist nicht mehr der ganze Katalog kostenlos wie jetzt. Aber tatsächlich, es wird sogar einen kleinen Schieberegler geben, wo man sich einen Mindestbetrag, dann zahlst du 1 Euro. Und wenn du die Gruppe unterstützen möchtest oder das Theater, zahlt man halt 2 oder 3 Euro. Und dann kann man sich auch ein Theater ein Stück angucken. Das macht jetzt auch niemanden Namen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir eigentlich nochmal in der zweiten Folge irgendwann zu dem Thema behandeln müssen. Also so für Kunst und Kultur bezahlen, weil stelle ich mir schwierig vor, neben Millionen Terabyte kostenlosem YouTube-Content zu bestehen mit Bezahlsystemen und eben nicht auf Werbefinanzierung zu sitzen und so. Das ist sicherlich auch mal eine ganz neue Herausforderung und setzt natürlich viel einfach auf die Bereitschaft und die Anerkennung der Leute, die das gucken. Aber ja, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen noch ein bisschen sprengen, weil wir nämlich, und das ist aber trotzdem auch noch ganz passend, weil wir nämlich noch eine Kategorie haben in diesem Podcast.
Oh, oh.
Die Empfehlung der Woche.
Mhm.
Mein Gast und ich, oder meine Gäste und ich, geben jede Woche jeweils eine Empfehlung an die HörerInnen. Und das kann alles sein. Das kann ein Theaterstück sein, das kann eine Plattform sein, das kann ein Buch sein, eine Serie, ein Lied, ein YouTube-Kanal, was auch immer. Hast du schon was? Ansonsten würde ich mit meiner Empfehlung anfangen.
Ich habe ja schon über was gesprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu langweilig ist, das nochmal rauszuheben. Darüber denke ich nach, solange du deine Empfehlung machst.
Okay. Meine Empfehlung hat tatsächlich gar nicht so viel mit Theater zu tun, aber das macht nichts. Das muss auch nicht sein. Also auch deine Empfehlung muss damit nichts zu tun haben. Ich habe einen ganz tollen neuen YouTube-Kanal gefunden. Und zwar heißt der Game Makers Toolkit. Das ist ein YouTube-Kanal, der sich komplett mit Game Design beschäftigt. So irgendwie, ja, ich habe gerade eine Phase und auch auf netzplot.de könnt ihr dazu ein bisschen was lesen demnächst, wo ich mich damit ganz viel beschäftige und wo ich ganz viel recherchiere, weil ich wirklich mal verstehen wollte, wieso gewisse Computerspiele so sind, wie sie sind, wie das eigentlich funktioniert, dass man Spielern eine Erfahrung vermittelt. Also insofern passt es irgendwie auch zu unserer Folge, weil es ja auch immer dazu umgeht, eine Experience zu vermitteln. Was natürlich hier nochmal auf einer anderen Ebene komplex ist, weil es eben keine lineare oder geskriptete Sache ist, sondern weil es halt so viel Entscheidungsfreiheit mit einbezieht. Und der widmet sich, also dieser Kanal, der Typ, der den macht, der heißt, Moment, Mark Brown, und der widmet sich eigentlich in jedem Video so verschiedenen Elementen von Computerspielen, verschiedenen Genres oder halt auch verschiedenen Spielen und nimmt die so auseinander, aber auf einer richtig coolen Ebene, also auf so einer Design-Ebene. Und es macht total Spaß, weil man sagt, ah ja, klar. Und wenn man die Spiele selbst gespielt hat, dann denkt man immer noch, ah, das kenne ich. Also es ist wirklich, wirklich ein spannender Kanal, den ich sehr empfehlen kann. Und wie gesagt, ihr werdet dazu demnächst auf netzpiloten.de auch den einen oder anderen Artikel lesen. Kann ich sehr empfehlen. Okay, das war meine Empfehlung.
Dann mache ich weiter. Da muss ich aber ganz schnell nachdenken. Ich erwähne die Virtual Reality bestellbaren Brillen vom Staatstheater Augsburg nur nebenbei, weil wir hatten sie ja auch schon. Das ist also nicht meine Empfehlung, aber ich freue mich, dass ich es nochmal erwähnen konnte.
Ja.
Als richtige Dings würde ich... Also es wäre ein bisschen doof, wenn ich jetzt Spectio empfehlen würde, weil da gucken sowieso alle jetzt irgendwie rauf und da gibt's ganz, ganz viel, wie du schon gesagt hast, was man machen kann. Aber da es ja eine Plattform ist, ich würde ja auch niemandem empfehlen, jetzt guck mal übermorgen auf Netflix, das ist eine ganz tolle Plattform. Ich würde dann eher eine tolle Serie daneben, nicht budgeten, weil damit mich mein Freund wahnsinnig macht, bestimmt andere Sachen. Aber ich kann etwas auf Spectio empfehlen. Und zwar gibt es ein ganz, ganz tolles Stück, das man dort sehen kann, wo man auch sehen kann, was man mit Theater alles machen kann, jenseits von einer dramaturgischen von A oder einer dramatischen von A bis Z laufenden Geschichte. Und zwar ist das Adam, Eva und ich, Fräulein Wunder AG. Das ist auch so eine freie Gruppe, wie die, von denen ich gesprochen habe. Und es ist eine Themenarbeit zu Intersexualität, also wo auch Expertinnen eingeladen wurden, um darüber zu sprechen, wie was das überhaupt ist, wie es sich mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten lebt, welchen Herausforderungen man damit ausgesetzt ist, auch Anforderungen. Und das ist aus einer sehr natürlich theaterpädagogischen Sicht, Kinder- und Jugendtheater-Sicht erzählt. Aber ich fand das auch als erwachsener Mensch, sage ich mal, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und mit dem Thema beschäftigt, unglaublich spannend, das zu sehen. Man kann sehr, sehr viel lernen und es ist trotzdem Theater. Und man beschäftigt sich mit den Menschen. Das heißt auch Biografien intersexueller Menschen, wenn ich mich richtig erinnere, im Untertitel.
Adam, Eva und ich, Biografien intersexueller Menschen.
Genau, du googelst schnell.
Genau. Ich habe es nebenbei geguckt.
Das ist genau das. Also wenn ihr euch einen Account bei Spectio macht und da guckt und dieses Stück anguckt, dann seht ihr, weshalb es sich lohnt, viel Theater im Netz zu zeigen und sich damit über Geschichten mit Themen zu beschäftigen.
Dann ist das jetzt sozusagen unsere Hausaufgabe für die HörerInnen für die nächste Woche. Guckt euch Adam, Eva und ich, Biografien intersexueller Menschen an. Oder auch, falls ihr euch jetzt von dem was anderem angesprochen fühlt, dann natürlich dürft ihr euch auch das angucken. Ja, mega Empfehlung, werde ich mir tatsächlich angucken. Ich habe Sonntagabend Zeit Und da werde ich mir schön Adam, Eva und ich angucken.
Super.
Das finde ich gut. Das finde ich ein spannendes Thema. Dann glaube ich, müssen wir so langsam zum Ende kommen. Wir haben auch echt lange gequatscht, aber es hat mir super viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Weil es ein Themenfeld war. Ja, das freut mich. Also echt schön, dass du da warst. Das war einfach irgendwann mal ein Thema, was wir jetzt so noch nicht im Podcast hatten. Also wir haben ja immer mal wieder so Ausflüge in die Kultur und Theater war aber in der Form noch nicht dran. Und das hat mich total gefreut. Ich glaube, die HörerInnen auch. Falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns einfach an techundtrara@netzpiloten.de. Ihr findet alle Links, die heute so genannt wurden, das waren ja doch ein paar, findet ihr alle in den Shownotes unter Links zur Folge und die Empfehlung der Woche findet ihr unter Empfehlung der Woche. Ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung da auf iTunes, natürlich wahlweise, also für uns wäre natürlich cool 5 Sterne, aber falls euch das zuwider ist, dann könnt ihr natürlich auch weniger geben. Ihr könnt uns abonnieren oder folgen auf der jeweiligen Podcast-Plattform. Wow, das ist schief gegangen. Und genau, und auf Social Media findet ihr uns eigentlich überall unter Netzpiloten, also Instagram, Twitter, Facebook. Und dich findet man wo?
Das ist, ja, auch ja, mega professioneller Digitaltheatermacher, kann ich nicht meine Social Media Kanäle rausschätzen. Ich glaube, ich heiße Social Hannes auf Twitter, habe den Account aber hauptsächlich, um meinen anderen Accounts zu folgen. Bin aber dann tatsächlich der hinter dem Bühnenverein steht, wo, wenn man was über Theater und über organisiertes Theater erfahren möchte, schon tatsächlich viel Informationen herkriegt. Also Facebook-Bühnenverein und Twitter-Bühnenverein. Und ansonsten, haben wir ja schon gesagt, trommel ich viel für Spectio dort auch hinter den Kanälen. Da sind wir aber ein sehr, sehr kleines Team.
Okay, perfekt. Dann wissen wir Bescheid, wo wir dich finden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst und bis dann.
Wunderbar. Tschüss.
Tschüss.